Ein Wissenschaftler hat eine Studie gemacht über einen Floh, also das Insekt. Ne? Er hat diesen Floh, er wollte die Charakteristiken eines Flohs studieren und dafür, es ist ein bisschen brutal jetzt hier, er riss ihm ein Bein aus und sprach, spring, hüpf, und der Floh sprang. Wiederum riss er dem Floh ein weiteres Bein aus und sprach wieder, hüpf, spring, und er sprang. Und so ging der Prozess weiter, der Wissenschaftler machte dieses Experiment, bitte sagt das nicht dem Tierschutzverein, okay, und riss dem Floh ein Bein nach dem anderen aus und der Floh gab sich Mühe, aber er sprang. Er sprang, er hüpfte. Schließlich riss er ihm das letzte Bein aus und wieder befahl der Wissenschaftler, spring, hüpf, und jetzt passierte nichts mehr. Und dann sagt er nochmal mit gehobener Stimme, spring! Und er macht es nicht. Und dann schrie er ihn schließlich an, spring! Er hüpfte immer noch nicht. Der Wissenschaftler nahm sein Notizbuch und schrieb darin folgende Beobachtung. Wenn man die Beine von einem Floh entfernt, dann mindert das sein Hörvermögen. Nun, diese kleine Geschichte, die wirklich, die ist erfunden. Also macht euch keine Sorgen, wie gesagt, ihr braucht es nicht dem Tierschutzverein zu melden. Wir praktizieren solche Dinge nicht hier bei uns in der Gemeinde. Aber diese kleine Geschichte demonstriert, wie begrenzt unsere Erkenntnis doch eigentlich ist. Wir können unsere Realität beobachten, wir können vielleicht eben darüber nachdenken, sie interpretieren. Aber viele von uns und jeder von uns wird auch zu unterschiedlichen Schlüssen kommen, wenn wir uns nur auf unsere fünf Sinne verlassen. Ich denke da immer zum Beispiel an die heutigen Theorien über Ernährung und Gesundheit. Ich weiß nicht, ich lese manchmal auf Facebook auch die verschiedenen Artikel und dann sehe ich immer, Kaffee ist nicht gesund, dann heißt es irgendwie 5 Jahre später, Kaffee ist gesund, dann heißt es wieder, Kaffee ist nicht gesund, dann heißt es wieder, Kaffee ist schon gesund, wenn man... Und so ändert sich das ständig. Die Wissenschaft von heute ist der Irrtum von morgen. Die Erkenntnis ist begrenzt. Insbesondere, wenn es um Weisheit geht, sowieso, also wenn wir in den Bereich der geistlichen Weisheit hineinkommen, der Philosophie, der Religion, dann ist sie noch begrenzter. Die Weisheit, die Fähigkeit, moralisch und intellektuell richtig zu leben, das ist die Idee, die biblische Idee von Weisheit. Und schon seit jeher fragen sich die Menschen, wo ist die Weisheit zu finden? Schon Hiob fragte diese Frage. In Hiob 28, Vers 12 heißt es aber, die Weisheit, wo wird sie gefunden? Und wo ist der Fundort der Einsicht? Und er sagt dann ein paar Verse weiter, der Sterbliche kennt ihren Wert nicht und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Die Tiefe spricht, sie ist nicht in mir. Und das Meer, sie ist nicht bei mir. Das ist Vers 13 und 14, dann in Vers 21, 22 heißt es, sie ist verborgen vor den Augen alles Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels versteckt. Der Abgrund und der Tod sprechen, wir haben mit unseren Ohren ein Gerücht von ihr gehört. Mit anderen Worten, Weisheit ist in unserer Realität alleine nicht zu finden. Das haben wir letztes Mal schon sehr ausführlich gesehen und angeschaut zusammen. Es muss etwas von außen kommen. Etwas Externes, um dass wir verstehen, wie diese drei Dimensionen, in denen wir uns hier bewegen, funktionieren. Dieses Etwas ist ein Jemand, es ist eine Person, es ist Gott, der Schöpfer. Hiob 28, Vers 23 heißt es, Gott hat Einsicht in ihren Weg und er kennt ihre Fundstätte. Wir erinnern uns letztes Mal noch an die Geschichte mit dem Mann, dem armen Holzfäller und seinem weißen Pferd und wie die Leute immer wieder gesagt haben, du bist verflucht und dann bist du gesegnet und er immer wieder gesagt hat, das Leben kommt zu uns in Fragmenten. Wir haben nur Teile. Wir sehen nur eine Seite des gesamten Buches, wenn überhaupt. Das heißt, die empirischen Möglichkeiten, was wir aus Erfahrung und Beobachtung sehen können, ist sehr, sehr eingeschränkt. Und deshalb lässt sich durch unsere eigene Weisheit, durch unsere eigene Erfahrung, lässt sich Weisheit nicht finden. Sie muss uns geschenkt werden. Und die Weisheit dieser Welt, die gründet sich in erster Linie auf solche Beobachtungen, auf solche Interpretationen, auf solche Spekulationen, wenn ich schon mal so sagen darf. Und die Christen in Korinth schienen das eben auch nicht wirklich zu verstehen. Sie glaubten, sie müssen nebst dem Evangelium, das Paulus ihnen gegeben hat, auch noch zusätzliche Weisheit in der Welt holen und das ranziehen und das Evangelium ergänzen. Die waren eine Gemeinde, die jetzt vom Zeitgeist eines pluralistischen und selbstverherrlichten Gesellschaft angesteckt war. Sie haben versucht, das Evangelium zu modifizieren, die Botschaft vom Kreuz zu verbessern. Ähnlich wie das die Sophisten ihrer Zeit machten, legten sie dabei viel Wert auf diese aufgeblasene Rhetorik, auf geschwollene Reden. Und so blähte sich einer gegen den anderen auf, mit seinem Können, seiner Weisheit, seiner Lehre, die er hatte. Man gesellte sich zu seinem Lieblingsphilosophen, es entstanden Parteien und Spaltungen in der Gemeinde. Aber das widerspiegelte nur ihre Unreife. Sie haben nicht verstanden, dass das Evangelium sie eigentlich zur Einheit bringen sollte, zur Demut. Und nicht, dass sich jeder jetzt aufbläht und ich habe jetzt die Erkenntnis und ich verstehe die Bibel besser als du. Paulus ermahnt deshalb zur Einheit im Bewusstsein der Gnade des Evangeliums. Und er beginnt danach ein längeres Argument und wir befinden uns immer noch in diesem Argument. In Kapitel 1, in Vers 18 beginnt dieses Argument über Weisheit und Torheit. Wir haben jetzt lange Zeit damit verbracht. Er hat uns vieles aufgezeigt. Er zeigt den Korinthern vieles auf, das sie offenbar nicht verstanden hatten. Dass die Botschaft des Evangeliums als solches, als Torheit wahrgenommen wird in der Welt. Der Inhalt selbst ist inakzeptabel. Es nützt nichts, wie das Ding verpackt. Es wird immer inakzeptabel sein. Und die Methode auch, die Verkündigung, das einfache Präsentieren der Wahrheit, geht gegen den Geist der sophistischen Philosophen der damaligen Zeit. Und es geht auch gegen den Geist der heutigen Gesellschaft. Und Paulus' eigener Dienst unter den Korinthern hat das deutlich gemacht. Er selbst in Kapitel 2, Verse 1 bis 5, er selbst war in dieser Einfachheit bei ihnen, hat ihnen das Evangelium verkündigt, diese törichte Botschaft, wie sie von der Welt als töricht wahrgenommen wird. Und siehe da, sie wurden trotzdem gläubig. Paulus sagt, hey, bei euch hat es auch funktioniert. Ich bin nicht wie ein Sophist gekommen, wie einer eurer Philosophen. Das habe ich nicht gemacht. Ohne Manipulation, ohne unnötig geschwollene Reden oder sonstige irgendwelche fragwürdigen Methoden, Manipulation, falsche Versprechen. Der Fokus war einfach auf Christus. Ich habe unter euch nichts anderes gewusst als Christus, den Gekreuzigten, sagt Paulus. Die menschliche Schwachheit war ich bei euch. Ich bin keine Heldenfigur, sagt Paulus. Ich bin zerschlagen, zernarbt. War kein typischer Herkules, Superheld und in Gottes Kraft deswegen, weil ich in Schwachheit bei euch war, in Ehrfurcht, in Furcht und Zittern. Er zitterte vor dieser Aufgabe. Das war nicht selbstverständlich für ihn. Er nahm das nicht auf die leichte Schulter. Und so war er bei ihnen und sie wurden gläubig. Durch diese einfache Verkündigung. Er sagt, dazu brauchte ich keine Menschenweisheit. Nun, bedeutet das jetzt, dass Weisheit grundsätzlich etwas Schlechtes ist? Nun, jetzt kommt er darauf zu sprechen in Kapitel 2, was wahre Weisheit ist. Eben nicht menschliche Weisheit, falsche Weisheit, sondern echte, göttliche. Und darauf ist er auch schon eingegangen in Kapitel 1, in Vers 30, wo er sagt, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit. Welche ist Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung? Wenn ihr Christen seid, dann habt ihr diese Weisheit. Wahre Weisheit ist, wenn jemand das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, versteht und es Auswirkungen hat auf sein Leben. Das ist wahre Weisheit und das ist auch die einzige Weisheit. Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung, sagt Paulus. Und darauf will Paulus jetzt näher eingehen in unserem Text, den wir letztes Mal angefangen haben, im Kapitel 2, in den Versen 6 bis 16 im ersten Korintherbrief. Lasst uns da gemeinsam aufschlagen. Er will deutlich machen, dass wahre Weisheit von Gott kommt und nicht von Menschen. Und bis jetzt hat er oft darüber gesprochen, ja, das Evangelium wird nicht angenommen in der Welt, es ist Torheit, die Methode wird nicht akzeptiert, wir sind auch alle irgendwo nicht die angesehensten Leute. Und ich habe auch das genauso unter euch so gemacht. Aber warum ist denn das überhaupt so? Was sind denn die die Feststellungen, die wir machen müssen. Wir haben letztes Mal angefangen, dass Paulus gesagt hat, ich mache jetzt 4 Feststellungen über die Weisheit. 4 Feststellungen über die wahre Weisheit, nämlich einfach, wer sie hat, wer sie nicht hat, wie man sie bekommt und warum das nicht anders geht. Das sind 4. Wer sie hat, wer sie nicht hat, wie man sie bekommt und warum nicht anders. Aber lasst uns den Text zunächst nochmal lesen, hier in Kapitel 2 im 1. Korintherbrief, die Verse 6 bis 16. Hier heißt es, wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat, denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Denn uns hat es Gott geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Gut, wir haben letztes Mal angefangen. Paulus macht jetzt 4 Feststellungen über wahre Weisheit. Was ist eigentlich wahre Weisheit? Das Erste, was er sagt, ist, wer sie hat. Das haben wir letztes Mal gesehen in Versen 6 bis 7. Heißt es, wir reden Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Das sind die Verse 6 bis 7. Wir reden Weisheit unter den Gereiften. Das bedeutet, gereift im Sinne von vollkommen. Das sind alle Gläubigen. Wir haben das letztes Mal ausführlich angeschaut im Kontext hier. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen. Im Zusammenhang ist der Gläubige in seiner Stellung vollkommen. Er braucht keine Ergänzung durch menschliche Weisheit. Er braucht keine Philosophie, keine andere Religion, keine Wissenschaft, die ihm irgendwas sagt über geistliche Wahrheiten. Sondern wenn er Christus hat, hat er alles, was er braucht. Das Christentum selber ist diese Weisheit. Das Wort vom Kreuz, es bedarf keiner weiteren Ergänzung. Das ist, was Paulus hier deutlich machen will. Wir, alles, was wir wissen müssen, ist Christus und ihn als gekreuzigt. Wir sind diejenigen, die Christen, die diese Weisheit glauben, die nicht von dieser Welt kommt, auch nicht von den Herrschern dieser Welt, macht Paulus hier deutlich. Diese Weisheit ist das Geheimnis, das verborgen war zu alten Zeiten und jetzt aber geoffenbart wurde denen, die für die Herrlichkeit bestimmt sind. Der Punkt ist, wer hat Weisheit? Alle Gläubigen. Das ist interessant. Es gibt keine Zweiklassengesellschaft in der Gemeinde, es gibt keine Elite. Wir sind alle, wir haben alle den Heiligen Geist, wir haben alle das Wort. Darauf wird jetzt dann noch eingehen. Wir haben das zur Verfügung, es ist da. Steht da, es ist da, es ist uns geoffenbart. Und jetzt zweitens, die zweite Feststellung, die er macht, das war jetzt nur Wiederholung vom letzten Mal, die zweite Feststellung, die er macht, ist jetzt, wer sie nicht hat. Offensichtlich muss er das auch klarstellen in den Versen 8 bis 9. Hier sagt er, die, und das ist immer noch diese Weisheit, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, ihn lieben. Keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt. Einmal mehr nimmt Paulus Bezug auf die Mächtigen, die Einflussreichen dieser Welt. Er hat dieses Thema schon in Vers 6 angeschnitten, wo er die Herrscher der Weltzeit, die vergehen, erwähnt. Aber hier ist es jetzt das Hauptthema. Hier geht es, der Fokus ist nun auf diesen Herrschern der Weltzeit. Und diese Weisheit ist eben nicht da zu finden bei diesen Herrschern. Die sind im Prozess zu vergehen. Die Betonung lag da woanders. bereits deutlich gemacht, sind es jetzt nicht viele Weise oder mächtige, einflussreiche, die gläubig sind, die diese Weisheit haben. Und auch am Beispiel der Herrscher und Regierenden zu der Zeit, die als Jesus lebte, sehen wir das deutlich. Keiner erkannte, wer Jesus wirklich war. Ist das mal aufgefallen? Die Herrscher, die Einflussreichen, die Mächtigen, die zu der Zeit gelebt haben, wo Jesus gelebt hat, keiner von ihnen, außer ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Nikodemus, erkannten ihn. Die jüdischen Führer, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Sadduzäer, die obersten Priester, die römischen Führer, Herodes, Pilatus, keiner von ihnen glaubte an den Messias. Sie alle hatten keine Weisheit. Paulus zeigt auf, dass diese angesehenen Männer nichts als unwissende Toren waren in Bezug auf die Weisheit, über die er hier spricht. Das macht er deutlich in Vers 8. Das heißt hier, denn wenn sie ihn erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Ich meine, das ist ja logisch. Wenn sie erkannt hätten, wer Jesus ist, dann hätten sie ihn sicherlich nicht gekreuzigt. Sie haben eben nicht geglaubt. Paulus argumentiert nun, wenn bei diesen Leuten tatsächlich die Weisheit zu finden wäre, dann hätten sie den Herrn, dem alle Ehre gebührt, sicherlich nicht so brutal ermorden lassen. Sie haben ihn wie einen Kriminellen behandelt, einen Schwerverbrecher. Es zeigt, dass diese Angesehenen nicht die Leute sind, bei denen Gottes Weisheit zu finden ist, wo wir suchen müssen. Ist nicht da zu finden. Und Paulus begründet das einmal mehr hier aus dem Alten Testament. In Vers 9 bringt er ein Zitat, wo es heißt, eben sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, ihn lieb. Und hier hat die Grammatik vielen ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, aber hier handelt es sich wohl um eine Auslassung des Verbes in Vers 8. Das Verb in Vers 8 ist erkennen, also die keine dieser Herrscher der Weltzeit erkannt hatten. Das muss man jetzt hier wie einfügen. Aber wir erkennen, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, kein Mensch ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, ihn lieb. Das erkennen wir jetzt. Das Zitat kommt aus Jesaja 64,3. Es ist eine eher freie Wiedergabe aus der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Neuen Testaments, Entschuldigung, des Alten Testaments natürlich. Denn von Ewigkeit her hat man nie gehört, nie vernommen, hat kein Auge es gesehen, dass außer dir ein Gott tätig war für die, welche auf ihn harren. Paulus zitiert wohl aus dem Gedächtnis, aber der Sinn ist derselbe. Der Sinn, die Bedeutung bleibt dieselbe. Die Bedeutung ist, niemand ist fähig, diese Weisheit von sich aus zu finden. Schaut euch, was er hier sagt. Kein Auge, kein Ohr. Das sind die Sinnesorgane, mit denen wir beobachten, interpretieren und Sachen wahrnehmen. Die äußeren Organe der Sinneswahrnehmung. Und dann heißt es hier, keinem Menschen ins Herz gekommen ist. Und ihr wisst, im hebräischen Denken ist das Herz auch hier, im Kopf. Das ist unser Denken. Es ist keinem in den Sinn gekommen. Wahrscheinlich eine Anlehnung an ein hebräisches Idiom hier. Es ist keinem im Herzen aufgestiegen, wörtlich. Es war verborgen. Es war ein Geheimnis. Haben wir in Vers 7 schon gesehen, Kapitel 2, Vers 7, hier im Korintherbrief. Und es wurde jetzt geoffenbart. Es ist keinem durch Nachdenken, durch inneres Forschen in den Sinn gekommen. Die Weisheit Gottes ist weder in unserer Welt zu erforschen, noch in uns selbst zu finden und eben auch nicht bei den Herrschern und Angesehenen dieser Weltzeit. Es ist ganz einfach, es ist ganz simple Logik. Es ist unmöglich, dass eine niedrigere Kreatur sozusagen eine komplexere versteht oder erklärt. Damit ein Floh einen Hund verstehen kann, muss er mindestens ein Hund sein. Oder damit ein Hund einen Menschen verstehen kann, muss er mindestens ein Mensch sein. Komplexität erklärt Einfachheit, aber nicht Einfachheit Komplexität. Aber der Abstand zwischen Mensch und Gott ist noch viel größer. Und deshalb können wir nicht alles verstehen, was Gott weiß oder versteht. Es ist viel größer als der Abstand von einem Floh zu einem Menschen. Und wir haben gesehen, Menschen verstehen Flöhe auch nicht immer richtig, aber das ist dann nebensächlich. Aber der Unterschied zwischen Gott und dem Menschen ist viel größer. Die Weisheit, von der wir sprechen, kann kein Mensch, sei er noch so gebildet, mächtig oder einflussreich, durch Nachforschen oder Nachdenken herausfinden. Deshalb können uns zum Beispiel Politiker nicht weiterhelfen. Sie haben im Prinzip keine richtige Lösung für unsere Probleme hier in unserer Gesellschaft. Alles, was sie tun können, ist Symptombekämpfung. Aber sie können nicht die Wurzel anpacken. Stellt mich nicht falsch. Es ist besser, eine Regierung zu haben als keine. Okay? Ich gehe hier nicht gegen die Regierung ein. Die Regierung ist ein unvollkommenes, vorübergehendes Ordnungswerkzeug, das Gott in seiner Souveränität eingesetzt hat. In Römer 13, Vers 4 lesen wir das. Und selbst eine gottlose Regierung, wie wir sie im Moment leider haben, ist besser als keine Regierung zu haben. Es bringt Ordnung ins Land. Aber wir dürfen unsere Hoffnung sicherlich nicht auf politische Lösungen setzen. Manche Christen heute tun, sie versuchen, die Gesellschaft zu transformieren. Es ist gerade richtig am Aufkommen, eine sogenannte Transformationstheologie. Da wird versucht, vor allem die Gesellschaft zu beeinflussen. Man hat irgendwie das Gefühl, man kann dann so sozusagen das Reich Gottes durch politische Veränderungen herbeiführen. Es ist auch kein neuer Gedanke, das ist ein uralter Gedanke. Schon in der Kirchengeschichte findet man den. Aber hier sehen wir, die Herrscher dieser Welt haben Jesus sogar gekreuzigt. Sie haben ihn abgelehnt. Sie haben die Weisheit abgelehnt, die ihnen geholfen hätte. Erwartet nichts oder nicht viel von politischen Veränderungen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es kommt immer wieder dasselbe. Und deshalb sind wir als Gemeinde auch nicht sehr aktiv, das habt ihr sicher schon gemerkt, dass wir nicht politisch irgendwie aktiv sind groß. Wir nehmen unsere Pflichten wahr, wir ordnen uns dem Staat unter. Mehr tun wir eigentlich nicht. Ja, unsere Aufgabe ist es nicht, die Gesellschaft zu verändern, sondern die Herzen. Das ist eine viel wichtigere Aufgabe. Und dadurch wird die Gemeinschaft beeinflusst, oder die Gesellschaft. Dadurch kann es einen Einfluss geben in der Gesellschaft. Aber das Ziel ist nicht die Veränderung in politischen Sachen, sondern die Veränderung der Herzen. Und das tun wir natürlich mit Gottes Kraft und Gottes Weisheit, indem wir das predigen, das Evangelium zu einer sterbenden Welt. Und deshalb, egal in welchem politischen System wir auch sind, wir sind im Moment in einer Demokratie, Kommunismus oder Monarchie oder was es dann immer sein wird oder sein könnte oder war, wenn wir das in der Bibel lesen, es war unterschiedlich. Wir können immer diese Botschaft verkündigen. Manchmal fordert es größeren Tribut. Bezahlen wir mehr, werden wir vielleicht dann mal verfolgt dafür. Aber wir können immer diese Dinge tun. Und es stimmt nicht, dass die Welt in dem Sinne immer schlimmer wird. Seit dem Sündenfall ist die Welt schlimm. Königreiche kommen, Königreiche gehen, Politiker kommen, Politiker gehen, Prediger 1,4, ein Geschlecht geht, ein anderes Geschlecht kommt, die Erde aber bleibt ewiglich. Es wird keine Lösung geben, bis Christus kommt. Er bringt die Lösung. Wenn er kommt, dann wird die Lösung wird sein, eine Theokratie. Das heißt, Gott wird die Kontrolle haben. Hat er natürlich jetzt schon, aber sichtbar. Er ist jetzt souverän, aber nicht sichtbar. Jesus wird sichtbar herrschen. In der Zwischenzeit lasst uns treu sein und uns darauf konzentrieren, das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, die wahre Weisheit Gottes, die die Herrscher dieser Weltzeit nicht erkannt haben, zu verkündigen. Also vier Feststellungen über wahre Weisheit. Erstens, wer sie hat. Zweitens, wer sie nicht hat. Wer sie hat, sind die Gläubigen. Wer sie nicht hat, sind die Ungläubigen. Das ist jetzt klar. Das wurde auch schon im Voraus klar. Jetzt Nummer drei. Wie man sie bekommt. Wie man sie bekommt. Verse 10 bis 13, sehen wir das hier? Hier heißt es, uns aber hat es Gott geoffenbart, durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Uns aber, oder manche sagen auch denn uns, eine Begründung hier. Wir wissen nun, dass die Gläubigen die Weisheit Gottes besitzen und die Ungläubigen nicht. Sie ist weder durch Nachforschen noch durch Nachdenken zu finden. Aber die Frage ist, wie bekommt man sie dann? Und hier sagt er, denn uns, jetzt spricht er wieder von den Gläubigen, denn uns hat es Gott geoffenbart durch den Geist, nicht durch seinen Geist, das ist eine kleine Textvariante hier, wird aber von der Bedeutung her nicht viel anders. Gott hat es uns geoffenbart. Warum können wir, oder nur die Gläubigen es wissen, warum können wir das wissen? Weil sie den Geist Gottes haben. Denn der Geist Gottes, heißt es hier, erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Nur der Geist kann das tun, was kein Mensch kann. Er erforscht, im Sinne von Erkenntnis haben, alles, was wir über Gott wissen müssen. Und die Tiefen Gottes steht hier auch für etwas Unergründliches. Der Geist bringt uns diese Wahrheiten aus den Tiefen Gottes hervor, die wir niemals menschlich gesehen, niemals aus menschlicher Kraft erreichen könnten. Der Geist erforscht für uns sozusagen die Dinge, die wir nicht erforschen können. Das mal sozusagen. Und er offenbart sie uns. Apokalypto, entschleiern, enthüllen. Er bringt sie uns bei in Klarheit. Etwas, das außer Reichweite unseres Wissens war, wird nun enthüllt. Das ist das Wort Apokalypse, was es auch bedeutet. Enthüllung, Entschleierung. Eine Weisheit, die in den Tiefen von Gottes Gedanken verborgen war. In Vers 11 führt Paulus dann sein Argument weiter und bringt eine Analogie, einen Vergleich mit dem menschlichen Geist. Er sagt, denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Eine simple und klare Illustration hier. Genauso wie du selbst deine eigenen Gedanken kennst und nur du selbst und kein anderer, genauso ist es bei Gott auch. Nur Gott selbst weiß, was in Gott ist. Das Interessante hier ist, Paulus verwendet zwei unterschiedliche Verben hier für das Wort kennen. Also das, wenn ihr das hier seht im Vers 11. Der Mensch kennt im Sinne von einem angeborenen Wissen, einem Wissen aus Erfahrung, kennt er, was er in seinem Geist denkt. Aber niemand kennt in dem Sinne von, dass er sich Wissen aneignen kann, was über Gott, außer der Geist. Und das impliziert hier, dass der Geist eben auch das angeborene Wissen hat aus Erfahrung. Warum? Weil er Gott ist. Der Heilige Geist ist Gott. Ihr kennt alle die Lehre der Dreieinigkeit. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Geist ist Gott. Und es ist nur ein Gott, aber es sind drei Personen. Wir werden dieses Mysterium auch nie lösen und versucht das bitte auch nicht mit irgendwie dreiblättrigen Kleeblättern zu illustrieren oder mit den Aggregatzuständen des Wassers. Das wird immer fehlschlagen. Es wird immer eine falsche Lehre rauskommen. Gott ist ein Gott in drei Personen. Es sind nicht drei Götter, es ist ein Gott. Und so können wir weitermachen. Aber wir verstehen hier, der Geist Gottes ist Gott selbst. Und deshalb kann er uns die Dinge über Gott offenbaren, weil er letztlich Gott ist. Gemeint sind natürlich die Gedanken, die Weisheit Gottes. Und deshalb muss der Geist sie uns offenbaren. Es gab keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Natürlich tat er das erstmal durch die Apostel, die direkte Offenbarungsträger waren, oder die Schreiber des Alten Testaments, des Neuen Testaments. Es wurde niedergeschrieben. Und so kommt diese Offenbarung jetzt zwangsläufig zu jedem Gläubigen, zu uns. In Vers 12 betont Paulus dann seinen Punkt aus den Versen 6 bis 9 nochmal, aber mit der Betonung auf den Geist. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, er bringt jetzt den Geist ins Spiel. Der Heilige Geist ist der entscheidende Faktor hier. Es ist der entscheidende Punkt, warum du weise sein kannst, warum die Welt das Evangelium ablehnt, warum sie unsere Methoden ablehnt, warum vielleicht auch eben nicht viele Weise und Mächtige dabei, der Geist das entscheidende, der entscheidende Unterschied macht. Wer den Geist hat, der erkennt diese Dinge. Wer den Geist nicht hat, der erkennt gar nichts. Vers 12. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Schließt sich gegenseitig aus, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Wir reden nicht die Weisheit der Welt, weil wir nicht den Geist dieser Welt haben, sagt Paulus. Wir haben den Geist Gottes und deshalb reden wir die Weisheit Gottes. Der Geist der Welt bedeutet nicht, dass es einen Geist der Welt gibt, so wie es den Heiligen Geist gibt. Es verkörpert hier einfach einmal mehr die Weisheit der Welt. Aber es ist ein Wortspiel. Wir haben nicht den Geist aus der Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb versteht uns die Welt nicht mehr. Ihr seht diese Trennung, die hier ständig stattfindet. Es ist wie, wir treten wie in eine andere Dimension, wenn wir gläubig werden. Das ist eine radikale Veränderung. Das ist nicht einfach nur eine Religion, die noch in die Hosentasche steckt, dann nebenbei noch dazu bin ich noch Christ, sondern es ist eine völlige, ihr seid in einem völlig anderen Universum, ihr kommt von einem anderen Stern. Und so behandeln uns manchmal die Menschen auch. Aber das ist genau das, was Paulus hier sagt. Ihr habt jetzt nicht mehr den Geist dieser Welt, sondern ihr habt den Geist Gottes. Er hat uns wiedergeboren nach seinem Willen. Wir haben eine neue Geburt erlebt. Wir sind völlig neue Kreaturen. Und so, dass wir jetzt wissen können, was uns von Gott geschenkt hat. Wir erkennen jetzt, was Gott uns geschenkt hat. Die Menschen der Welt können das nicht erkennen. Wir können das Evangelium nicht verstehen. Wir erkennen das von Gott uns gnädigerweise umsonst gegebene. Charizomai, frei, umsonst gegeben. Es ist wiederum die Errettung durch das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Die Weisheit, welche Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung hervorbringt. Die Weisheit, die wir unter den Gereiften reden. Gottes Weisheit, den Herrschern verborgen ist, was kein Ohr gehört, was kein Auge gesehen. Es ist immer wieder dasselbe Thema hier. Seht ihr das? Geht durch. Er redet immer vom selben. Benutzt andere Ausdrücke. Aber jetzt uns wurde es eben geoffenbart durch den Geist. Das können wir wissen, weil es uns aus Gnade geschenkt wurde. Es ist nicht, weil wir das erfunden haben oder weil wir das herausgefunden haben, sondern weil es uns aus Gnade geschenkt wurde. Deshalb können wir auch davon reden jetzt. Deshalb können wir das überhaupt verstehen und davon reden. Das sagt Vers 13. Seht ihr hier in Vers 13 heißt es, und davon reden wir jetzt auch. Weil wir das jetzt verstehen, weil wir sehen, es wurde uns geschenkt. Wir haben jetzt den Geist, wir haben nicht den Geist der Welt, sondern den Geist Gottes. Können wir jetzt davon reden? Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Also er schottet sich völlig ab hier von der Welt, von der weltlichen Weisheit. Es gibt nichts, es gibt gar nichts, was vom Evangelium, von der Wahrheit Gottes sich irgendwie überschneidet mit weltlicher Weisheit. Es gibt keine Ergänzung, es gibt nichts, was Gottes Wort nachhelfen müsste, nichts, was wir ergänzen müssen. Es ist absolut getrennt. Wir müssen Geistliches geistlich erklären. Es gibt nur geistliche Erklärungen für geistliche Dinge. Es gibt nichts aus der Welt. Wir dürfen nichts irgendwie heranziehen. Wir reden, wir verkündigen eine Botschaft, die ihren Ursprung nicht auf diesem Planeten hat. Nicht in Worten von menschlicher Weisheit gelehrt, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, sagt Paulus. Das ist nicht unsere Idee, sagt er. Das haben wir uns nicht aus den Fingern gesogen. Der Geist Gottes hat durch sein Wort uns gezeigt, dass es wahr ist. Er hat es uns geoffenbart. Und deshalb sagt Paulus, indem wir Geistliches geistlich erklären. Nur geistliche Menschen, nur errettete Menschen können geistliche Dinge verstehen. Verstehen im Sinne von verstehen, dass wir es auch im Leben implementieren und umsetzen. Richtig verstehen. Geistliche Dinge, nämlich die Dinge, die Gott gnädig geschenkt hat, die Botschaft vom Kreuz. Die brauchen geistliche Ausdrucksweisen. Deshalb macht es auch, das macht auch im Kontext von Vers 14 Sinn, was wir dann gleich anschauen. Geistliche Dinge müssen auf geistliche Weise erklärt werden mit den Worten, die Gott gegeben hat. Mit den Konzepten der menschlichen Weisheit und Philosophie können wir nichts erklären, was Gott gesagt hat. Die Idee hier ist wiederum, wir können dem Evangelium einfach nichts hinzufügen. Es geht einfach nicht. Auf alle, seht ihr das? Paulus kommt immer wieder auf denselben Punkt. Deshalb komme ich auch immer wieder auf denselben Punkt. Weil das wichtig ist, weil wir das verstehen müssen. Wenn wir das nicht verstehen, dann verweltlichen wir, genau wie die Korinther, vermischen die Weisheit Gottes mit Menschenweisheiten und zerstören letztlich uns geistlich. Und hier kommt etwas Wichtiges auch zum Vorschein, eine Lehre, die als die Lehre der Erleuchtung bekannt ist. Es ist wichtig, dass wir das hier, wir sehen das jetzt hier in diesem Text, die Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, wenn ihr Christus an Christus glaubt, wenn ihr wiedergeboren werdet, wenn ihr neue Kreaturen seid, dann bekommt ihr den Heiligen Geist, er lebt in euch. Und er ist sozusagen derjenige, der euch erleuchtet, gewissermaßen Verständnis gibt, für das Wort Gottes, für das Wort, was er ja auch inspiriert hat. Der Psalmist betet zum Beispiel im Psalm 119, Vers 18, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Und so betet auch Paulus, dass Gott den Gläubigen erleuchtete Augen eures Verständnisses gibt, in Epheser 1, 17 bis 18. Jesus sagt zu den Jüngern, dass es ihnen gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Und Johannes schreibt in 1. Johannes 2, 27, und die Salbung, das ist hier auch der Heilige Geist im Zusammenhang, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt. Damit ist nicht gemeint, dass es keine Lehrer braucht in der Gemeinde, dass es nicht hier die Idee in dem Zusammenhang geht, es um diese, auch um diese falschen gnostischen Irrlehren im 1. Johannesbrief. Aber der Heilige Geist, die Salbung hier im 1. Johannes 2, 27, gibt jedem Christen eine Art instinktives, intuitives Wissen über die Wahrheit, über die grundsätzlichen, essentiellen Wahrheiten, dass Jesus Gott ist, dass wir einen dreieinigen Gott haben, dass wir durch Vergebung der Sünden errettet werden, durch den Glauben, nicht aus Werken. Diese grundlegenden Dinge, die können wir plötzlich verstehen. Bei mir war es zumindest auch so, als ich zum Glauben kam, plötzlich ist es wie, wenn jemand das Licht einschaltet. Und vorher war einfach dunkel, ich habe es nicht verstanden, ich habe es nicht begriffen. Und plötzlich, bumm, war es da. Und das ist ein Wunder. Das ist das, was Gottes Geist wirkt in uns. Denn Emmaus-Jüngern in Lukas 24 musste Jesus erst auch die Augen öffnen, heißt es da, damit sie verstehen konnten. Der Grund, warum wir die Bibel verstehen können, warum die Bibel Sinn macht, ist der Heilige Geist, der meinen Verstand und deinen Verstand erleuchtet und dir hilft, das Wort zu verstehen. Und warum die Bibel dann auch Einfluss hat auf unser Leben, warum wir gehorchen wollen, warum wir dadurch eine Beziehung zum Herrn pflegen, das ist nicht nur intellektuelles Wissen hier, das ist ganz klar der Geist, der uns diese Dinge aufschlüsselt und uns zeigt, wie wir das auch anwenden sollen, unser Gewissen wachrüttelt. Sozusagen. Der Heilige Geist hilft uns zu verstehen. Verstehen mit dem Ziel zu gehorchen. Deshalb beten wir auch so. Die Frage ist hier auch, erkennst du, was dir von Gott geschenkt ist? Erkennst du dieses Privileg, dass du, ich, der Otto Normalverbraucher, dass wir die Tiefen Gottes kennen dürfen? Dass wir diese Dinge hier vor uns haben und verstehen, dass es wahr, so verhält sich das in unserer Welt und im Psalm 119 steht auch, wir werden weise dadurch. Kennst du dieses Privileg? Oder macht das alles nicht so viel Sinn für dich, wenn du die Bibel liest? Hörst du hier vielleicht heute zu und verstehst überhaupt nicht, wovon ich eigentlich überhaupt rede hier? Dann prüfe dich. Prüfe dich, ob du wirklich gläubig bist. Ob du die Bibel verstehst in einem Sinne, dass es Sinn macht für dich geistlich, dass du diese Dinge umsetzen willst in deinem Leben. Jesus Christus ist gekommen, um uns diese Erkenntnis zu schenken, diese Gabe. Er ist gekommen, natürlich, ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden, ist am dritten Tag auferstanden, damit unsere Sünden vergeben werden können, aber da ist noch viel mehr dahinter. Er hat uns seinen Geist, er gibt dir seinen Geist, damit du Erkenntnis haben kannst, damit du diese Dinge verstehen kannst und umsetzen kannst in deinem Leben. Er gibt dir die Kraft dazu. Von Anfang an. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, wir kennen diese Verse. 2. Petrus 1, 3, wir haben alle Kraft, die wir brauchen. Gottes Geist, und das müssen wir verstehen. Wenn du nicht sicher bist, dann bete zum Herrn, dass er dir erleuchtete Augen deines Verständnisses geben möge. Suche Gott. Bitte ihn, hilf mir zu erkennen. Ich bin mir nicht sicher. Nimm das ernst, wenn du nicht sicher bist. Wir haben also 3 Feststellungen von den 4 schon angeschaut hier. Über wahre Weisheit. Das erste ist, wer sie hat. Das zweite ist, wer sie nicht hat. Das dritte ist, wie man sie bekommt. Und jetzt natürlich kommt die große Frage, ja, warum denn nicht anders? Vieles haben wir schon beantwortet. Und das ist in Versen 14 bis 16. Da heißt es, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Nun kommt ein weiterer Schritt in Paulus' Argument. Ihr merkt, er tastet sich ganz langsam voran. Er beginnt mit der Evangeliumsbotschaft, wie sie in der Welt aufgenommen wird. Er beginnt dadurch, wie er unter den Korinthern aufgenommen wurde. Und dann beginnt er, über die Weisheit zu sprechen, dass wir als Gläubige die Weisheit haben, die Ungläubigen haben sie nicht. Dadurch, weil sie verborgen war, weil unsere Erkenntnis begrenzt ist. Also wir sind begrenzt in unserer Geschöpflichkeit, weil wir Geschöpfe sind. Wir sind nicht gemacht, um unabhängig von Gott zu leben, sondern in Abhängigkeit. Und deshalb sind wir eingeschränkt durch unsere Lebensspanne. Wir leben nur 70 bis 80 Jahre, wenn es hochkommt, vielleicht ein bisschen mehr, einige von uns ein bisschen weniger. Wir sind eingeschränkt durch unsere Erkenntnis. Wir können nicht alles beobachten, wir kennen nicht jeden Quadratmillimeter des Universums. Aber jetzt kommt noch etwas obendrauf, was unsere Erkenntnis noch mehr einschränkt. Und das ist die totale Verdorbenheit des Menschen. Das ist eine weitere Lehre, die totale Verdorbenheit des Menschen, die wir hier jetzt in dieser Stelle angedeutet sehen. Warum der Mensch selbst durch sich selbst, der nicht wiedergeborene Mensch, keine Weisheit, nichts in sich haben kann, was als geistlich Weise gelten könnte vor Gott. Und diese Lehre besagt, dass der Mensch völlig von der Sünde durchdrungen ist. Wir haben das in Römer Kapitel 3, wir sehen das in Psalm 51, dass wir bereits als Sünder geboren werden. Die Sünde in uns ist nicht, wir sündigen nicht, oder wir werden nicht zu Sündern, indem wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das ist unsere Natur, wenn wir geboren werden als Kinder. Es ist diese natürliche Verdorbenheit, dieser natürliche Hang dazu, Böses zu tun. Und das heißt nicht, dass diese Lehre, die totale Verdorbenheit, das hört sich so an, jeder Mensch ist der schlimmste Massenmörder. So ist es nicht. Es ist nicht jeder Mensch so schlimm, wie er möglicherweise sein könnte. Diese Lehre besagt aber, dass die Sünde alles beeinflusst im menschlichen Wesen. Seine Gefühle, seine Lüste, seine Wünsche, sein Willen und seinen Verstand. Okay? Sein Verstand. Zum Beispiel heißt es in 1. Mose 6, Vers 5, der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur Böse. Seht ihr, das Trachten seiner Gedanken, sein Denken hier, seines Herzens, wie gesagt, die Hebräer, bei ihnen ist es der ganze innere Mensch, der Verstand, es ist alle Zeit immer nur Böse. Jeremia 17, Vers 9 sagt uns, überaus trügerisch und böse ist das Herz. Der natürliche Mensch aber, heißt es jetzt hier in 1. Korinther 2, Vers 14, Psychikos, das bedeutet der unbekehrte Mensch. In seinem natürlichen Zustand, wie er zur Welt kommt, als Sünder. Im Psalm 51, Vers 7 sehen wir, dass wir werden als Sünder geboren. Psychikos beschreibt in der Septuaginta, das ist die hebräische Übersetzung, die griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments, das Wort Nefesh, welches oft für das die Seele verwendet wird, aber auch eben diese menschliche Existenz als solches, ohne Gott. Einfach die pure menschliche Existenz, die körperliche und seelische Existenz des Menschen. Und diese stehen hier im Kontrast zu den sogenannten Pneumatikos, den geistlichen, in Vers 15, der geistliche Mensch, heißt es da, und Mensch ist interpretiert, also eigentlich steht hier nur der geistliche, das ist der natürliche und dann der geistliche. Der geistliche ist derjenige, der eben vom Heiligen Geist angetrieben wird, der den Heiligen Geist hat. Der natürliche ist derjenige, der den Heiligen Geist nicht hat. Also es sind keine unreifen Christen hier gemeint mit dem natürlichen Menschen. Wenn Christen unreif sind, dann werden sie von Paulus als fleischlich bezeichnet, das sehen wir dann in Kapitel 3. Das ist nicht gemeint hier. Er sagt Psychikos, natürlich, der natürliche Mensch in Vers 14 ist also ein Ungläubiger. Jemand, der nicht vom Heiligen Geist erleuchtet wurde. Und dieser Mensch, und das ist jetzt ganz wichtig, ganz interessant, dieser Mensch nimmt daher nicht an, was vom Geist Gottes ist. Eben diese Lehre, das Evangelium, das Wort vom Kreuz, die Weisheit, die Schrift, alles, was wir wissen über Gott, er nimmt das nicht an, was vom Geist Gottes kommt. Logisch, er hat den Geist nicht. Er kann es nicht akzeptieren, wörtlich hier empfangen. Er ist nicht empfänglich. Er hat keine Antenne dafür. Das ist wie ein Funkgerät, das auf der falschen Frequenz empfangen will. Das ist nichts. Das ist nichts, kein Empfang. Und dann heißt es hier, er kann es nicht erkennen, wörtlich, er ist nicht fähig zu erkennen. Das Wort Dunatai wird hier verwendet. Ihr erkennt vielleicht den Zusammenhang mit Dunamis, der Kraft Gottes, der Befähigung Gottes. Und er ist jetzt eben nicht Dunatai, er hat die Fähigkeit nicht zu erkennen. Bedeutet, um Erkenntnis zu gewinnen. Er ist nicht fähig, Erkenntnis zu gewinnen über geistliche Wahrheiten. Er versteht nichts. Wegen seiner nicht wiedergeborenen, sündigen Natur. Wegen seiner Sünde. Weil es geistlich beurteilt werden muss. Er muss mittels, durch den Geist, er muss errettet sein. Es muss durch den Geist beurteilt werden, verstanden werden, untersucht werden, ist das Wort hier. Und dies kann der natürliche Mensch, der ungläubige Mensch, offenbar nicht. Also er ist nicht nur durch seine Geschöpflichkeit eingeschränkt, er ist auch durch seinen sündigen Zustand ohne Geist Gottes total eingeschränkt in seiner Erkenntnis. Er kann Geistliches nicht geistlich erklären. Das kann er nicht. Er hat den Geist nicht. Und wenn es um geistliche Wahrheiten geht, dann ist der ungläubige Mensch wie ein Mann oder eine Frau, die während eines Stromausfalls den Schalter betätigt, da kommt kein Licht. Der kann sich noch so anstrengen und machen, was er will. Er kann da rumdrücken auf diesem Schalter, da kommt kein Licht. Weil er weiß auch nicht, was den Ausfall verursacht hatte, ob da irgendwelche Elektrizitätswerke ihre Arbeit nicht tun oder was auch immer. Und er kann eigentlich nichts anderes tun, als warten, bis die Elektrizitätswerke den Schaden behoben haben und der Strom wieder fließt. Er ist ohne Kraft oder Saft und muss warten, bis der Strom wieder eingeschaltet wird. Und genauso muss bei dem natürlichen Menschen sozusagen der Strom eingeschaltet werden, bevor er geistlich sehen oder sich geistlich bewegen kann, geistliche Dinge erkennen und tun kann, muss dieser Strom eingeschaltet werden. Sonst bleibt er im Dunkeln sitzen. Und deshalb, meine Lieben, wenn ihr mit Ungläubigen redet, evangelisiert, denkt das auch immer wieder, seid nachsichtig. Seid nachsichtig. Sie können es nicht verstehen. Und wenn sie uns für verrückt erklären, dann ist es verständlich aus ihrer Sicht. Wir haben nicht die Fähigkeit, wenn Gott nicht die Gnade schenkt. Wir müssen uns das neu bewusst werden. Die Menschen um uns herum sind nicht nur verloren, sie sind geistlich tot. Sie können nicht verstehen. Das macht sie nicht unschuldig, natürlich nicht. Sie entscheiden sich auch für die Sünde und sie rebellieren gegen Gott. Aber sie sind geistlich tot. Wenn also eure ungläubigen Verwandten euch für verrückt erklären, dann erwartet nichts anderes. Manchmal erwarten wir viel zu viel Vernunft von den Menschen um uns herum. Oder von den Arbeitskollegen. Der sollte doch jetzt das tun, er sollte mich doch jetzt so und so behandeln. Was erwarten wir denn da eigentlich? Von Sündern, von geistlich toten Menschen. Es ist Torheit für sie. Es macht keinen Sinn, wenn wir sie ihnen erzählen. Sie können es nicht verstehen. Deshalb betet, dass Gott ihnen das Verständnis schenkt. Die Augen öffnen. Genauso wie das bei dir oder bei mir geschehen ist, als ich zum ersten Mal die Augen öffnen gesehen habe. Es ist wahr. Der natürliche Mensch ist geistig blind. Im Gegensatz zum geistlichen Menschen, zum wiedergeborenen Christen. Bei ihm wurde sozusagen der Strom eingeschaltet, hier in Vers 15. Schaut euch das an. Ja, es ist der geistliche Mensch, ist gemeint. Dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Er kann geistliche Wahrheiten richtig interpretieren. Er hat den Geist Gottes, er hat das Wort Gottes. Und er wird von niemandem beurteilt. Und das bedeutet nicht, dass sich ein Christ nicht sagen lässt und sich nicht von seinen Geschwistern ermahnen lässt. Aber was das hier bedeutet in dem Zusammenhang ist, ist die ungläubige Welt ohne Erkenntnis in keinster Weise das Recht hat, ein Urteil zu fällen darüber, ob das weise ist oder nicht. Seht, wo Paulus natürlich wieder hinzielt auf die Korinther, die Gedanken sich machten, ja, die Welt, was will die Welt? Die Welt wollen schlaue, geschwollene Reden. Und Paulus sagt, diese Leute haben euch nichts zu sagen. Sie sind tot und blind. Und ohne Erkenntnis, ihr müsst nicht auf diese Leute hören, wenn es um geistliche Wahrheiten geht. Sie wissen überhaupt nichts über geistliche Wahrheiten, weil sie haben den Geist nicht. Sie nehmen es nicht an. Sie können es nicht erkennen, haben wir doch jetzt gesehen in Vers 14. Und wie gesagt, das bedeutet auch nicht, dass wir keine Kritik mehr entgegennehmen sollen von Ungläubigen. Also bitte geht dann nicht am Montag zu eurem Chef und sagt, ja, mein Pastor hat mir gesagt, du hast mir nichts mehr zu sagen. Ja, also das ist damit nicht gemeint. Wenn es um Dinge in der Welt geht, am Arbeitsplatz, da sind die Weltmenschen oft sogar noch viel weiser als wir, weil sie nämlich in diesen Dingen voll aufgehen und leben und wir nicht. Und das ist damit nicht gemeint, aber wenn es um geistliche Dinge geht, dann haben diese Menschen kein Urteilsvermögen über die geistlichen Wahrheiten, von denen wir sprechen. Und für uns ist es mehr so, lasst euch nicht einschüchtern von der Reaktion von den Menschen. Wenn sie sagen, ah, das ist Blödsinn und das, ah, da gibt's das Argument und Evolution und hier und bla bla bla, lasst euch nicht davon einschüchtern. Das ist menschliche Weisheit. Sie haben eigentlich keine Ahnung, weil sie keine Erkenntnis haben, weil ihnen der Geist fehlt. Und genau das war das Problem der Korinther. Sie ließen sich von der Welt einschüchtern. Und genau das ist unser Problem heute im Evangelikalismus. Wir lassen uns von der Welt einschüchtern. Wir lassen uns sagen, was wir zu glauben haben aus der Bibel und was nicht. Ja, diese Wunder, das hat es doch nie gegeben. Oder Matthäus hat doch sowieso von Markus abgeschrieben, das sieht man ja. Und all diese ganzen wilden Spekulationen von Liberalen, all diesen Unsinn. Wir lassen uns einschüchtern. Na ja, gut, die 6-Tage-Schöpfung, ja, das kann doch kein Mensch, sowas kann doch keiner glauben. Ja, das stimmt eigentlich schon. Ja, aber wir entschuldigen uns dann so ein bisschen dafür, dass wir das glauben. Warum sagen wir, das ist Gottes Weisheit hier? Was stellst du dich da drüber? Was kann sich dieser Mensch hier über... Das weißt du, warst du nicht dabei, als Gott die Welt geschaffen hat? Hast du nichts gesehen? Das sind alles Theorien und Spekulationen von Leuten, die sich Wissenschaftler nennen, die nicht den Geist Gottes haben und eigentlich nichts erkennen können über geistliche Dinge und deshalb alles auch falsch interpretieren an Daten, was sie vor sich haben, logischerweise, weil sie sind geistlich tot. Sie glauben nicht an Gott, sie rebellieren gegen Gott und deshalb wird auch das Ergebnis ihrer Resultate eine Rebellion gegen Gott sein. Ist doch logisch. Was lassen wir uns davon einschüchtern? Aber der geistliche Mensch ist hier am Ruder, nicht der natürliche. Ein Ungläubiger, selbst wenn er die Bibel kennt, kann euch nichts vormachen. Und er glaubt es nicht, er setzt es nicht um, es ist nicht lebendig geworden in seinem Leben. Das ist tote Literatur, so wie bei liberalen Theologen sehen wir das oft. Ich lese auch ihre Kommentare. Oft ist es erstaunlich, wie viel diese liberalen Theologen auch verstehen über Syntax und die analysieren die Grammatik. Das ist sehr hilfreich für mich. Aber wenn es dann zu ihren Schlussfolgerungen kommt, dann muss ich sagen, was du jetzt gerade gesagt hast, hast du jetzt wieder durchgestrichen. Ja, aber das kann ja nicht sein, dass das so gemeint ist, wie das da steht, sondern das muss deshalb anders sein, weil dieses Wunder, es muss irgendwie, das Wasser war nicht tief oder was weiß ich, was sie dann für Theorien haben. Johannes hat einen Fehler gemacht oder der Schreiber, sie glauben ja gar nicht, dass es wirklich Johannes war, der geschrieben hat. Oder es war ein anderer Schreiber, weil der Schreiber, der Paulus, plötzlich mal den Schreibstil ändert ein bisschen, deshalb muss es dann plötzlich ein anderer Schreiber sein. Dabei sagt der Brief selber am Anfang, Paulus, Apostel Jesu Christi. Also. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das verstehen, diese Kluft, die zwischen uns und den Ungläubigen existiert. Das ist nicht nur eine Kluft in dem Sinne, dass wir einfach Errettete sind und diese Religion glauben, sondern das ist eine völlig andere Erkenntnis, eine völlig andere Realität. Wir reden hier von Dimensionen, von Weltenunterschieden. Und deshalb kommt Paulus jetzt hier zum Schluss in Vers 16, wo er eben, nachdem er das alles gesagt hat, sagt, den Wert, zitiert er nochmal das Alte Testament, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Paulus zitiert wieder mal etwas frei hier aus Jesaja 40, 13. Wer hat den Geist des Herrn ergründet und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Es kommt ganz klar durch hier. Das Wort, das hier verwendet wird in der Septuaginta, ist Nous. Das wird hier im Deutschen mit Sinn dann übersetzt. Wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Man kann auch sagen, im Hebräischen ist es der Ruach, das ist der Geist. Wer hat den Geist des Herrn erkannt? Hier auch wieder dieser Gedanke, wer hat sein Tiefes, sein Inneres erforscht? Wer hat Gott so verstanden, dass er ihn sogar noch belehren könnte, dass er sein Ratgeber wäre, dass er ihn beurteilen könnte, dass jemand Gott belehren muss, sozusagen? Und das ist logischerweise ein Nein. Es gibt niemanden. Es gibt niemanden, der den Sinn des Herrn erkannt hat und dann auch zu so einer vollkommenen Art und Weise, dass er sogar noch Gott belehren könnte. Gott ist über allem. Das Wort Gottes steht über allem. Der Mensch kann nie als Ratgeber über Gott auftreten und deshalb kann er auch nie als Richter über sein Wort auftreten. Deshalb kann er nicht sagen, was die Bibel hier sagt, das kann nicht sein, das ist nicht historisch. Oder das ist wahrscheinlich nicht passiert. Jonah wurde nicht wirklich von einem Fisch verschluckt. Das ist ein Mythos. Ja, das kann nicht sein. Kein Fisch verschluckt einen Menschen. Woher willst du das denn wissen? Es gibt große Fische, es gibt auch Wale. Das Wort da für Fisch ist sehr allgemein. Es könnte auch ein Wal sein. Also, und wir stellen uns als Richter, der menschliche Verstand stellt sich als Richter über das Wort Gottes. Und das ist ein Problem. Das können wir nicht tun. Wir können Gott nicht belehren. Wie Hiob sagte, Weisheit ist nur bei Gott zu finden, nicht bei uns. Wir sind diejenigen, die auf der Anklagebank sitzen und nicht Gott. Wir sind diejenigen, die lernen müssen, nicht Gott. Und wir aber, die Gläubigen, das macht er hier nochmal ganz deutlich am Ende von Vers 16, wir sind nicht die Ratgeber, wir stehen nicht über Gott, aber wir haben den Sinn des Christus. Wir haben den Geist des Christus, wir haben den Verstand des Christus. Und deshalb kann die ungläubige Welt der Philosophen, Gebildeten, Mächtigen und Weisen niemals als Richter über Gottes Wort auftreten, sondern Gottes Wort richtet sie. Nicht sie sind die Richter über Gottes Wort, sondern Gottes Wort ist der Richter über sie. Und mehr brauchen wir nicht zu wissen. Und wisst ihr, wo wir den Sinn des Christus haben? Wo habt ihr den Sinn des Christus? Hier ist der Sinn des Christus. Hier sind seine Gedanken. Hier ist das, was der Geist will, dass ihr wisst. Das ist der Sinn des Christus und wir haben ihn hier, schwarz auf weiß, in der Bibel. Das ist alles niedergeschrieben. Wir können es verstehen, wir können es anwenden, weil wir den Geist Gottes haben. Geist und Wort, beides haben wir, beides brauchen wir, um wahrhaft weise zu sein. Warum kann man also nicht anders weise werden? Warum gibt es keinen anderen Weg? Nicht nur, weil wir als Geschöpfe begrenzt sind, sondern weil der Mensch in seinem natürlichen Zustand nichts annehmen kann vom Geist Gottes durch seine Sünde, durch seine Rebellion, rebelliert er gegen diese Erkenntnis und will es nicht annehmen. Er ist wie der Mann, der nicht weiß, warum kein Strom mehr aus der Steckdose kommt. Er muss warten, bis jemand den Saft einschaltet. Und wie es in dieser Spielzeugwerbung, ich weiß, ob ihr das mal gesehen habt vor Jahren, die Duracell-Werbung, diese Hasen, die dann viel länger laufen als die anderen Batterien, der fällt diese Batterie, dieser Strom, diese Kraft, die ist nicht da und dann bewegt sich gar nichts. Ist tot. Wie ein Auto ohne Benzin, eine Soundanlage ohne Strom, da kommt kein Ton raus, ein Körper ohne Seele. Es ist keine Bewegung, kein Laut. Da ist kein Leben. Und das passiert, wenn der Geist nicht da ist. Geistlich gesehen. Natürlich leben diese Menschen, sie existieren, sie bewegen sich. Aber geistlich können sie sich nicht bewegen. Geistlich können sie sich verändern. Sie können nicht wachsen, sie können nicht diese Dinge tun, die wir erleben in unserem Leben, was Gott in uns wirkt. Sie können es nicht verstehen. Wahre Weisheit, was ist das also? Paulus gibt uns die Antwort hier in 1. Korinther 2, 6 bis 16. Er sagt uns, wer sie hat, sind die Gläubigen, wer sie nicht hat, sind die Ungläubigen. Wie man sie bekommt, nur durch die Offenbarung des Geistes an uns. Das ist ein Geschenk, wir können uns nicht aufblähen, wir können nicht stolz sein auf unsere Erkenntnis, Wort und Geist, Schrift und Erleuchtung. Und warum nicht anders? Weil der Mensch nicht nur durch seine Geschöpflichkeit, sondern in seinem natürlichen Zustand, in seiner Sünde dermaßen verdorben ist, dass es nicht erkennen kann. Wie gesagt, wenn du heute hier sitzt und das nicht verstehst, bitte ich dich darüber nachzudenken. Wenn du heute hier bist, nicht viel verstanden hast, kann es sein, dass du auch erst dich im Glauben an Jesus wenden musst. Dass dir der Geist Gottes fehlt. Deshalb kann ich diese Dinge nicht verstehen. Wie Wissenschaftler und schlaue Leute. Und ich will hier nicht über die Wissenschaftler, die sind viel schlauer als wir. Das hat nichts damit zu tun. Wahre Weisheit hat nichts mit Intellekt zu tun. Diese Leute sind viel intelligenter als wir. Aber Gott hat uns diese Dinge eben geschenkt. Und genauso musst du dich am Glauben, im Glauben an den Herrn Jesus wenden. Auf ihn vertrauen, um errettet zu werden, um Vergebung deiner Sünde. Du hast gesündigt, du hast das Gesetz Gottes gebrochen. Seit du ein Baby bist du ein Sünder. Du bist so aufgewachsen, hast gesündigt, gelogen, schlechte Gedanken gehabt, was auch immer. Und jetzt brauchst du Vergebung der Sünden. Und Jesus ist gekommen, um diese Dinge zu vergeben. Um Kreuz zu sterben, stellvertretend diesen Tod, diese Strafe auf sich zu nehmen, die dich und mich hätte treffen sollen. Und dann, wenn du glaubst, wenn du auf ihn vertraust, wenn du dein ganzes Vertrauen nur auf ihn alleine setzt, ohne auf eigene Werke zu vertrauen, dann bekommst du den Geist Gottes geschenkt. Und du verstehst, dass alles, was du hast, nur geschenkt ist. Die Weisheit, die Erkenntnis, dass ich Gottes Wort verstehen darf, dass ich Gottes Wort anwenden darf, dass mir das überhaupt etwas sagt, dass es überhaupt Sinn macht in meinem Leben. Und vorher wirst du es nicht verstehen können, als natürlicher Mensch. Wie der Mann, der im Dunkeln sitzt, ohne Strom. Lasst uns also jetzt, wir als Geschwister, lasst uns Weisheit reden unter den Gereiften. Lasst uns ermutigt sein. Lasst uns gehen in diese Welt und den Spott ertragen der Ungläubigen, wenn wir das Evangelium verkündigen. Denn wir wissen, der geistliche Mensch wird von keinem Ungläubigen im geistlichen Sinne beurteilt. Über die Dinge, die Gott uns geoffenbart hat, darf kein Ungläubiger urteilen. Lasst uns aber in Liebe und in Nachsicht ihnen begegnen, denn wir wissen, sie nehmen nicht an, was vom Geist Gottes ist, außer er offenbart es ihnen. Lasst uns für sie beten, viel für sie beten, dass Gott sie weise macht durch Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung, so wie er uns auch gerettet hat. Amen. Lasst uns auch gemeinsam beten. Großer Gott und Vater, wir danken dir, dass du dich erbarmt hast über uns. Wir sind so klein, wir erkennen, wie wenig wir erkennen können von uns selbst, wenn wir wirklich darüber nachdenken. Wie wir geboren werden in dieser Welt als natürlich geborene, geistliche Fehlgeburten, geistliche Tote, geistliche Totgeburten. Wir sind tot, wir haben keine Empfängnis, wir haben keinen Empfang für geistliche Wahrheiten, kein Empfänger, uns fehlt der Strom, der Saft, wir haben keine Kraft, um etwas zu tun, bis du dich über uns erbarmt hast. Und deshalb danken wir dir, dass du uns erwählt hast, vor Grundlegung der Welt, uns deinen Geist gegeben hast, die Wiedergeburt bewirkt hast in uns, dass wir mit unseren Herzen und mit unserem Verstand jetzt verstehen dürfen. Die Worte aus der Schrift für uns nicht tot sind, sondern lebendig und wirksam, so dass sie uns überführen, dass sie uns helfen zu wachsen und immer mehr dir ähnlicher zu werden. Danke, großer Gott, für diese Gnade. Wir erkennen einfach immer wieder, wie wenig wir erkennen, wie ausgeliefert wir sind, wie abhängig wir sind von dir und deinem Wort. Wir können weder unsere Realität, unsere Welt, unser eigenes Herz, noch unsere Zukunft oder unsere Vergangenheit verstehen ohne dein Wort. Wir wissen nichts über alles und alles über nichts ohne dein Wort. Danke für diese Gnade, dass wir dein Wort haben. Lass uns immer wieder an dein Wort festklammern. Lass es uns wertschätzen als die Weisheit, die du uns geschenkt hast. Danke für diese Zeit jetzt. Wir befehlen uns dir und deiner Gnade an. In Jesu Namen. Amen.